Das eigentliche Glück des Vogelbeobachtens für mich liegt nicht in den Arten. Ja. Es liegt bei mir im einfach nur, dass wir umgeben sind von wilden Tieren. Also mit wild meine ich, das sind eben keine Tiere, die, das sind keine Haustiere, sondern das sind einfach Tiere, die uns umgeben. Und dieser Schatz, auch in der Stadt, ich lebe ja in einer Stadt, diesen Schatz um mich zu haben, das ist für mich eigentlich schon genug.
Alle Leute da draußen, die ein Futterhäuschen aufstellen und sich freuen, dass das erste Mal ein Kleiber kommt, die freuen sich ja. Und das sind Emotionen. Und das ist der Anfang von einem Prozess, der vielleicht dann auch zu einem Schutz führt und zu einem Denken, was braucht der Kleiber? Ah, solche Bäume vielleicht dann doch, auch ein bisschen ältere Bäume und all so Sachen. Und deswegen sind Emotionen extrem wichtig. Und wir können nach jetzt über 5 Jahren Podcast sagen, dass Emotionen eigentlich genauso wichtig sind wie die Wissenschaft.
Absolut.
Wir brauchen beides, um irgendwas zu verändern.
Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Peter und der Wald. Heute habe ich 2 Birdfluencer bei mir. Antonia Kehnen und Philipp Juranek. Ja, schön, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Danke für die Einladung.
Ihr habt auch euer neues Buch mitgebracht, Unter Staren, aber dazu kommen wir gleich. Also Birdfluencer, Vogelinfluencer, ihr habt auch einen Insta-Kanal und macht das Ganze sehr locker aus der Hüfte raus. Wir schauen jetzt mal, was es da alles so zu entdecken gibt. Aber zuerst frage ich nach eurem schönsten Walderlebnis.
Philipp, beginn du mal.
Ja, okay. Mhm. Ich muss kurz nachdenken, aber doch, ich lebe südlich von Berlin. Dort in Brandenburg haben wir ja große Kiefernforste, muss man ja sagen. Und das ist eigentlich auf den ersten Blick nicht so schön und man erwartet nicht so viel. Ich muss aber sagen, dass wenn man sich da ein bisschen aufhält, man doch einiges entdecken kann, vor allem wenn die ein bisschen älter sind. Und ich habe in einigen Wäldern alle Spechtarten, die man da so erwarten kann. Und gerade neulich noch den Grauspecht. Das ist also mein schönstes Walderlebnis von diesem Frühjahr, dass ich den Grauspecht nach vielen, vielen Jahren mal wieder gesehen habe und gehört habe. Und deswegen ist es vielleicht nicht mein schönstes Walderlebnis in meinem ganzen Leben, aber das, was mir gerade so eingefallen ist.
Der Grauspecht, wie ruft der?
Und der ruft wie der Grünspecht, nur melancholischer. Der hat
also der lacht so ein bisschen depressiv, oder?
Danke, ganz genau so ist es. Und das kann man sich gut merken, weil Grau ist ja jetzt auch nicht die Farbe, die so fröhlich ist, würde ich mal behaupten. Und der Grünspecht, ich glaube, das ist ja der bekannteste Spechtruf, der lacht ja richtig, der lacht einen aus. Auch in unseren Siedlungen hört man das häufig, Obstwiesen und so weiter, das mag der Grünspecht. Der Grauspecht ist ja deutlich seltener, anspruchsvoller, was den Lebensraum angeht, und er lacht am Anfang ähnlich und am Ende ist er aber so ein bisschen, als würde ihm das alles so schwer fallen. Und das kann man sich irgendwie mit der Farbe Grau gut merken. Gut, ich mache es jetzt nicht nach.
Oh, schade. Könntest du auch.
Okay, dann mache ich es nach. Also wenn der Grünspecht so macht, dann macht der Grauspecht.
Wie gut.
Cool.
Ja. Ja, okay. So, jetzt reicht's auch.
So, Antonia, jetzt bin ich auf dein schönstes Walderlebnis.
Ja, ich glaube, ich werde auch von diesem Jahr erzählen. Ich gehe jeden Morgen mit meinen Hunden spazieren. Mhm. Und je früher man geht, muss ich sagen.
Aber nicht in Brandenburg oder Berlin?
Ach so, nee, ich komme ja aus Köln. Ich bin ja in der Stadt. Ich bin ja in der Stadt. Philipp und ich haben ja diesen Podcast auch deswegen unter anderem gegründet. Aber ich lebe in der Stadt und am Stadtwald. Das heißt also, ich gehe so 2 Minütchen, dann bin ich schon im Wald, wenn man das so nennen kann. Und der Stadtwald ist auch wirklich schön und der ist auch größer für so eine Stadt. Und da gehe ich jeden Morgen spazieren. Und je früher ich gehe, desto schöner ist es. Und ich weiß noch letztens vor, es muss so 6 Wochen her sein. Also der Frühling begann gerade. Mhm. Man hatte so die ersten kleinen Frühlingsgefühle. Da bin ich ganz früh spazieren gegangen. Ich glaube, es war so 7 Uhr. Natürlich gibt es auch noch viel früher. Und da weiß ich noch, da hatte ich dieses Gefühl, dieses Glücksgefühl, was ich ja wirklich sehr häufig habe im Wald. Ich liebe den Wald und dachte, wie schön, dass es das gibt und was das einem geben kann. Also, dass man wirklich einfach spazieren geht unter den Bäumen, wie viel Glück und Frieden mir das gibt. Und das war, würde ich sagen, ein Moment, den ich oft hatte, aber der dieses Jahr so zum mir in Erinnerung geblieben ist, sagen wir es mal so. Das war wirklich schön.
Schön. Gibt es ja auch wissenschaftliche Untersuchungen, die das gut stützen, oder Vogelgesang, was das mit der Psyche macht. Wir gehen jetzt mal los. Also wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, im Hintergrund so ein bisschen Autos rauschen hört, dann liegt das daran, dass wir draußen stehen, vor dem Bürogebäude der Waldakademie. Also hier zwitschern auch Vögel, so ist es nicht. Und machen jetzt mal einen Rundspaziergang so ein bisschen rund ums Dorf.
Oh ja, ne, super.
Wir wollen ein bisschen laufen, es ist auch noch recht frisch hier morgens. Bisschen in die Sonne zum einen und zum anderen ist es ja genau die Umgebung, in der ihr, die ihr jetzt zuhört, wahrscheinlich die meisten Vogelerlebnisse habt. So, Philipp, was hast du gesehen da oben?
Na, ich sehe gerade ein Paradebeispiel für die...
Für dein neues Buch.
Nee, das ist die Amsel tatsächlich.
Ja, das ist die Amsel.
Also Peter, das ist kein Star.
Warte mal. Nee, hier im Hintergrund höre ich jetzt keine.
Das ist die Amsel, die ja eine...
Ganz prominent.
...prominente Ansitzsängerin ist. Das heißt, sie ist... gerne morgens und abends am höchsten Punkt des Dorfes. Und das ist da gerade so wirklich, wie es im Buche steht. Eigentlich nimmt sie ja auch gerne Dachfirste, aber der Baum hier ist höher. Ist ja auch irgendwie schöner, finde ich.
Sie ist ja eigentlich auch ein Waldvogel, ne? Von Natur aus.
Ja, absolut, genau.
Ist so ein bisschen ja so als Gartenvogel bekannt, aber eigentlich gehört sie in den Wald.
Genau.
Da sind wir eigentlich schon mit einem Thema drin. Fangen wir mal an mit... dem Füttern. Das ist immer heiß diskutiert. Ich bin da kein Experte. Ich mache das. War lange Jahre dagegen, weil ich immer dachte, ja, da greift man ein und so. Auf der anderen Seite, es ist halt eine schöne Beobachtungsmöglichkeit. Wie sieht das mit der ganzjährigen Fütterung aus?
Ja, also das ist wirklich ein Thema, da scheiden sich die Geister, auch wenn man...
Was haben wir hier?
Jetzt sind wir hier. Ach, eine Schwalbe. Ja, eine Schwalbe. Also, wir sind abgelenkt. Das ist schon fast.
Wenn hier durchgeht, das
ist. Naja, aber die Frühlingsbotin schlechthin.
Es
also bei einer Schwalbe kann ich nicht.
Da muss
ruhig
man mal kurz und klein.
So, jetzt. Ja. Nee, also können wir gerne unterbrechen. Übrigens, wer da mehr wissen will oder mit euch spazieren gehen will, der kann das natürlich auch gut auf eurer Insta-Seite. Die heißt Mut zu Vögeln. Ist wahrscheinlich extra ein bisschen doppeldeutig, damit die Leute mal hängen bleiben, oder? Oder wie seid ihr auf diesen Titel gekommen?
Ja, wir sind auf diesen Titel tatsächlich gekommen, weil wir den mal gehört haben bei meiner Schwester, die hatte da so eine Aktion, so eine Weihnachtsaktion, sei gut zu Vögeln und ich fand das lustig und dann haben wir den Podcast gestartet, haben nach einem Titel gesucht, der uns auch so ein bisschen charakterisiert sozusagen. Philipp und ich sind ja lustige, lebensfrohe Menschen, die nicht nur Vögel lieben, sondern auch das Leben. Und es hat jetzt nichts mit Sex zu tun, aber im Allgemeinen dachten wir, es ist lustig, es ist humorvoll. Dann haben wir diesen Titel gewählt. So ist er gekommen.
Es,
ne?
Es gibt auch ein paar Spießer, die sagen, mein Gott, muss das denn sein?
Ja, genau.
Aber
ja,
letztlich muss ich sagen, nach 5 Jahren Podcast, ja, hat es eigentlich funktioniert.
Ja, und der passt auch, alles gut, genau. Alles gut.
So. Wie oft kommt das raus, euer Podcast?
Ja, sehr unterschiedlich. Der Philipp und ich haben das ja alles sehr selbstständig unternommen, das Ganze. Und haben uns auch nie den Druck gemacht, da in irgendeiner Form Stress aufzubauen. Und deswegen manchmal alle 2 Wochen, manchmal alle 3 Wochen. So. Also immer unterschiedlich, kommt auch mal vor, dass ein Monat dazwischen liegt.
Ja.
Und dann, ja.
Und für alle, die es noch nicht gehört haben, die können sich jetzt erstmal durch 5 Jahre Podcast folgen.
Ja, wir sind bei Vogel 80 jetzt.
Ja, gut.
Also jede Folge hat den Titel einer Vogelart und das Gute ist ja, da gibt es ja noch ein paar. Das heißt, selbst bei Folge 80 haben wir noch Luft nach oben.
Und jetzt kommen wir nochmal auf die Fütterung zurück.
Richtig, Entschuldigung.
Das war die Rauchschwalbe, ne?
Ja, das war die Rauchschwalbe.
Die uns ja abgelenkt hat. Also, soll man das machen? Und wenn ja, mit was? Also ich kann mich mal kurz outen, was ich mache, was wir hingehängt haben. Wir haben so Meisenknödel, natürlich ohne Netz. Da sind auch irgendwelche, weiß ich nicht, Mehlwürmer drin oder keine Ahnung was und Früchte. Aber egal, es ist trotzdem Fett. Das ist ja hoch umstritten.
Ja.
Und Erdnüsse. So, diese 2 Sachen hängen bei uns im Garten. Und wir natürlich von allen möglichen Vögeln, inklusive Mittelspecht und so weiter, kräftig angeflogen.
Ja, Spechte lieben das.
Die Frage ist, darf man das oder ist das schlecht für die Vögel?
Ja, genau. Also erstmal kommt es auf die Zeit an. Ja?
Ja.
Jetzt haben wir Winter, haben wir Sommer, haben wir Frühling. So. Im Winter ist Fettfutter absolut notwendig und auch gut. Und die Vögel brauchen ja auch Energie. Und da finde ich Erdnüsse super, ist auch Fettfutter super. Alles gut. Und im Sommer fängt es dann an, ein bisschen komplizierter zu werden. Ich kenne viele Peppler, das sind also Menschen, die sich um Jungvögel auch kümmern.
Ja.
Und die hochpeppeln, die sagen, bitte kein Fettfutter, also keine Erdnüsse, sowieso kein Fett, also keine Meisenknödel sozusagen, sondern bitte immer das füttern, was zu der Zeit, wo wir uns gerade befinden, auch vielleicht gerade wächst oder anfliegbar ist. Es ist natürlich dann nicht so einfach. Da muss man dann so ein bisschen nachforschen, was es da so gibt, welche Sämereien zum Beispiel im Sommer. Ich bin für ganzjähriges Füttern, sage ich klar, weil ich glaube, dass unsere Vögel Unterstützung gebrauchen können, und zwar das ganze Jahr über, weil die Insekten einfach immer knapper werden. Das ist nun mal so, durch die Landwirtschaft, durch die konventionelle. Wir haben uns auch mit vielen Experten, auch in unserem neuen Buch, darüber unterhalten. Und,
also unter Staren geht es nicht nur um Stare, sondern
nein, sehr viel über,
zum Beispiel, wobei Stare, fliegen die nicht weg im Winter?
Nee.
Also ich sehe die zumindest sehr, sehr, sehr viel seltener als jetzt im Frühjahr. Ganz auffällig geht das Quatsche, die sind ja sehr gesprächig.
Ja. Ach, das ist so schön, ja, liebe ich.
Aber okay, sind das ganze Jahr da.
Ja, da lasse ich mal den Philipp drauf antworten.
Also das Füttern haben wir jetzt sozusagen mit dir das Thema haben wir jetzt abgehakt.
Noch nicht ganz.
Okay,
nicht
gut. Du kannst
also,
auch gerne nochmal.
Also ganzjährig ist okay, aber man soll es anpassen.
Ne? Man sollte es anpassen.
An das Angebot, was es draußen gibt.
Genau.
Okay, und dann können wir es gerne abhaken.
Ja, und du eben sagtest, dass du damit zweifelst, weil es ja ein Eingriff ist, mehr oder weniger. Ja. Da würde ich mal einen Schritt zurückgehen und überlegen, das, was wir den ganzen Tag machen, ist ja auch schon ein krasser Eingriff, also ne, in die Natur. Und ich finde, dieses Vögelfüttern ist so ein ganz kleiner Teil in meinem Radius, in meinem Wirkungskreis, wo ich selber irgendwie Einfluss habe, wo ich also selber agieren kann. Und das kann ich ja nicht überall. Also ich kann nicht jede Vogelart retten, aber ich kann es wenigstens ein bisschen. Und da finde ich durchaus, dass man das ganzjährig machen kann, soll, aber dann wichtig, immer auch es durchziehen. Also nicht irgendwie mal 3 Monate aussetzen oder so, weil die Vögel sich schon auch ein bisschen gewöhnen an die Futterstelle.
Ja.
Das ist so ein bisschen so eine Regel, die ich wichtig finde. Und bei unseren trockenen Sommern und Frühjahren und überhaupt immer auch ans Wasser denken, bitte.
Ja, genau,
ganz wichtig.
Sehr, sehr schön.
Ganz wichtig.
Für mich ist halt immer der Hintergedanke.
Goldammer, Entschuldigung.
Aber es ist schön.
Es ist leider... Es ist super schön, dass wir gerade aus diesem Siedlungsbereich so raus sind und sofort höre ich Feldlerche. Hier ist der Hausrotschwanz, der natürlich gerne noch die Siedlung, Vogel des Jahres übrigens, die Siedlung im Blick hat. Aber jetzt hier Goldammer und Feldlerche sind natürlich Arten des Offenlandes, die hier aber...
Das ist für mich als alter Waldtyp natürlich, wo ich immer sage, das sind Kulturfolger, wobei die Vögel ja eh nicht so viel.
Wacholderdrosseln fliegen da auch noch.
Ja.
Entschuldigung,
auch,
dass wir
die gibt es auch noch nicht so, also noch nicht so ewig lange hier. Ne? Das sind, die sind ja so mehr oder weniger aus Osten zugewandert, ne? Vor, weiß ich gar nicht, 30, 40 Jahren oder so.
Ja,
ne?
Die kommen auch nach
Köln. Ja.
Also da gibt's auch natürliche Wanderbewegungen. Ja, was gut, das ist natürlich. Ne? Wir haben ja hier eine offene Landschaft, die eigentlich Wald wäre.
Guck mal, wie schön.
Und da sind wir nochmal beim Vogelfüttern. Das Vögel sind ja zumindest ein ganzer Teil Raubtiere. Ne? Würde man nicht so bezeichnen, aber wenn sie andere Tiere fressen, sind es Raubtiere. Mhm. Zum Beispiel eben
Raupen. Aber sagt man das noch, Raubtiere? Das also war doch so unter Beschuss.
Beutegreifer.
Ja.
Korrekt.
Also Raubvögel sagt man nicht mehr.
Raubvögel das sagt man,
Aber, ja, aber auch bei Raubtiere. Würde ich zum Beispiel normalerweise gar nicht schreiben. Aber das sind noch so alte Sachen, die... Ich komme hier wirklich von Hölzchen auf Stöckchen.
Aber ich weiß genau, was du meinst.
Nee, aber es ist auch ein... Es steckt bei mir auch noch immer so ein leicht anerzogener Rassismus drin.
Mhm.
Also ich muss mir viele Sachen bewusst machen.
Mhm.
Ich bin ja wirklich ganz anders aufgewachsen, nicht nur mit diesen ganzen N-Wörtern und diesem Krempel, sondern tatsächlich auch mit einer wohlwollenden Herablassung.
Also,
Rassismus kann ja auch in einem freundlichen Gewand daherkommen. wo man einfach ganz nett ist zu den armen, dunkelhäutigen Kindern oder so und irgendwas spendet. Ne? Da gab es auch früher diese Spendendosen in der Kirche, wo dann so ein dunkelhäutiges Kind, also war nur der Kopf, nickte dann so.
Ich glaube, die gibt es sogar heute noch.
Was? Okay. Ja. Ja. Ne, also so Sachen, das ist sowas wohlwollend, freundlich, herablassend. Denk, nee, aber das, ja, wie sind wir jetzt drauf gekommen?
Das ist jetzt aber wirklich interessant.
Ja. Raubtier, so. Ne? Ich bin ja auch irgendwie so sozialisiert und schwupps, kommt es doch nochmal raus. Ja, weil die rauben natürlich nichts, ne? Die holen sich Frühstück.
Ja.
Also wenn die Leute, die irgendwo bei irgendeiner Fastfood-Kette Hähnchen-Nuggets nehmen, die essen ja übrigens auch Vögel, das macht ihr nicht, ne? Ihr esst ihr Vögel?
Nein, wir essen keine Vögel, nee.
Und ich habe zum Beispiel auch zu Hause Laufenten der puren Freude wegen. Ja. Also kann man auch drüber sich streiten. Und ich wohne auf dem Dorf und die Leute sagen dann, na, aber irgendwann musst du die doch auch mal dann schlachten. Was machst du denn damit? Und ich sage, nein, die machen mir Freude, so wie mein Hund. Aber das ist auch ein Riesenthema natürlich. Wenn man auf dem Land lebt, dann muss vieles einen Nutzen haben.
Ja.
Aber diese Laufenten haben für mich einen Nutzen, aber nicht, dass ich sie esse.
Wir sind jetzt aber gerade noch mal, ich will das noch mal anknüpfen an das Thema. Wir müssen, da sind Stare.
Da sind jetzt wirklich Stare.
Wir müssen demnächst einen Videopodcast machen, ja. Dass ihr mal seht, was hier los ist. Also hier ist die Vogelwelt, glaube ich, noch relativ in Ordnung. Aber nochmal auf das Thema Beutegreifer zurück. Vögel sind auch Beutegreifer. Und wenn wir die füttern, dann erhöhen wir ja die Population über das hinaus, was das lokale Ökosystem eigentlich trägt. Ne? Und erhöhen damit gleichzeitig den Druck auf die Arten, die von den Vögeln gefressen werden. So, das war früher meine Denke, wo ich sage, weiß ich nicht. Ne? Weil letztendlich, also ich bin mittlerweile ein Ökosystemschützer und kein Artenschützer. Das heißt, wir müssen die ganzen Systeme schützen. Jetzt sind wir nur halt in der Stadt sowieso in einem völlig gestörten Ökosystem.
Ja.
Oder auch in der Landwirtschaft im Übrigen. Ne? Da ist ja, also wir gehen jetzt hier gerade durch so eine Wiesenlandschaft. Das sieht alles schön grün aus, aber die wird, ich sag mal, mindestens dreimal im Jahr gemäht. Da sind die Insekten. Also es wundert einen, dass da überhaupt noch welche sind.
Richtig.
Ich glaube, beim ersten Schnitt sind schon 80% der Insektenmasse weg. Das heißt, die Vögel kriegen da schon nichts mehr zu fressen. Da wird noch zweimal gemäht und man sieht ja, das geht übrigens noch hier. Wir sehen hier,
das
treibt ja auch schon nach, aber das Gras im Winter, das ist hier auch nur so 10, 15 Zentimeter hoch. Teilweise wird das aber noch tiefer gemäht. Da kann auch nichts über Winter
reden.
Ich habe auf dieser wunderschönen Fahrt aus Köln mit Antonia hier in der Morgensonne witzigerweise dieses Thema auch erzählt, weil man hat den Moment, wo man denkt, ist das schön? Ist das eine schöne Landschaft?
Ja.
Uns fehlt so ein bisschen der Vergleich, weil auch die Generation nicht mehr da ist, die das erlebt hat, dass das, was wir hier als grün sehen, wir fahren ins Grüne und so weiter, das ist eigentlich nicht gut, weil wir eigentlich jetzt vielleicht noch nicht ganz, aber in ein paar Wochen bunte Landschaften bräuchten. Das heißt, eigentlich waren diese Wiesen, die wir heute als grün sehen, oder noch besser die Äcker, die jetzt noch eine Grünung drauf haben, war eben früher bunt, voller Blüten, und zwar verschiedene Blüten. Und man hat eine Idee noch davon, wenn man irgendwie in die Alpen fährt, auf diesen Almwiesen und so weiter, da gibt es noch so reliktmäßig diese Wiesen. Aber die Wiesen, die wir hier sehen als grün und die wir natürlich auch als schön empfinden, sind eigentlich auch nicht so artenreich, wie sie mal waren. Und es fehlt sozusagen die Uroma, die das irgendwie fotografiert hat.
Ja, und ganz ursprünglich stand hier ein Buchenurwald.
Ja, das stimmt.
Genau.
Ja,
und da haben wir noch eine ganz andere Vogelartenzusammensetzung gehabt. Also es ist, sagen wir mal, schon so ein bisschen die Sehnsucht nach der alten Kulturlandschaft. Ich bin eigentlich ein Vertreter davon, dass ich sage, wenn wir Natur schützen, dann müssen wir eigentlich überall die Finger rauslassen. Und dort, wo wir Landwirtschaft betreiben, da müssten wir das so machen, wie du es gerade beschrieben hast. Das wäre quasi die Stelle für die Kulturfolger.
Ja.
Arten, die ja auch wichtig sind. Sind ja zum Teil auch in ihren Ursprungsgebieten gefährdet. Und das ist das, was ich persönlich immer nicht so schön finde, dass Naturschutz häufig Offenlandschutz auf Waldkosten machen möchte und nicht in die Landwirtschaft geht. Ne? Also da muss ich doch Offenlandschutz betreiben, also für Offenlandarten. indem ich Druck auf die Landwirtschaft mache, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Wir kamen ja eben auch von der Fütterung.
Ja.
So, und dann sind wir auf die möglichen Probleme, die das auch ergeben könnte. Ich bin da ganz bei dir und denke, wir sind sowieso in einem Zeitalter angekommen, wo nichts mehr so ist, wie es mal war. Auch die Zugrouten haben sich verändert, die Zugvögel fliegen nicht mehr, wie sie fliegen. Auch die Stare, wir kamen ja von den Staren, die wir eben gesehen haben. Wir haben ja ein ganzes Buch, 2 Jahre recherchiert darüber, dass diese Vögel sich so angepasst haben, dass sie jetzt zum Beispiel sogar den Winter über in Berlin bleiben. Diese Zugvögel fliegen also gar nicht mehr in den Süden oder gehen Süden, sondern bleiben da. Es sind Standvögel, auch die, die früher gezogen sind. Und es verändert sich also super, super viel. Das mal zu der Fütterung. Das heißt, man weiß und kann gar nicht einschätzen, auch wissenschaftlich gerade nicht, was bedeutet das denn eigentlich? Und ich muss sagen, ich glaube, das hatte ich eben schon anklingen lassen, ich glaube, dass wir durch das Insektensterben, und das ist wirklich ein Punkt, das ist eigentlich der wichtigste Punkt für unsere Vögel, aber auch im Allgemeinen, auch für uns als Menschen. Die Landwirtschaft, die wir betreiben, ist nun mal der Hauptfaktor, warum es keine Insekten mehr gibt. Das hat also auch mit Konsum und da können wir gleich noch drauf kommen. Aber das ist nun mal der Punkt, warum diese Vögel es so schwer haben, weil jeder Vogel seine jungen Vögel mit Insekten füttert. Ja. Das ist nun mal so. Und wenn die nicht da sind, wie soll es dann weitergehen? Da muss ja irgendwie, da können wir dann einfach nur unterstützen. Und ich glaube, die Hauptfaktoren, warum es der Vogelwelt schlecht geht, ist auf keinen Fall, weil wir irgendwie eingreifen, weil eingegriffen wird sowieso schon in so einer Form, da können wir gar nicht hier.
Ach, wie schön, naja, Feldlerche. Da sehen wir sie.
Feldlerche ist für mich immer ein schönes Beispiel für eine kulturfolgende Art. Genau. Ich denke immer, hier gibt's Bäume, Mensch, setz dich doch hin. Ne?
Ja.
Die fliegen über die Steppe und das ist ja teilweise wirklich auch bei Sturm.
Ja.
Wenn wir Sturmschmetterlinge haben, da fliegen die gegen den Sturm an und schreien sich da die Kehle aus dem Hals. Da wurde ich, das ist doch irre anstrengend, setz dich doch irgendwo hin.
Die Feldlerche ist ein schönes Beispiel übrigens für, was du eben meintest, dass eigentlich hier früher oder eigentlich hier Wald wäre. Weil die Feldlerche ist schon viele Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende bei uns. Aber als der Mensch anfing, in Mitteleuropa den Wald zu roden, kam sie aus Asien eingewandert. Ist also eine Steppenart. Und deswegen, sie hasst, wenn man jetzt davon Hass sprechen kann, sie hasst Bäume am Horizont. Am liebsten will sie eine weite Fläche haben. Ihre kleine Schwester, die Heidelerche, heißt übrigens auf Englisch, ich glaube, das ist hier die Skylark, aber es gibt die Treelark, auch der lateinische Name ist ähnlich. Die wiederum geht auch im Wald, zum Beispiel bei uns, im Kiefernforst, wenn eine Kahlschlag gemacht wurde, denkt man ja immer, meine Güte, und plötzlich sitzt da die Heidelerche. Mitten im Forst sitzt dann die Heidelerche.
Habe ich übrigens auf eurem Insta-Kanal gesehen. Ich habe mir mal ein paar Videos angeguckt, wo ich dachte, da hast du nämlich die Heidelerche. Ah, da ist die Heidelerche. Und ich gucke dann im Video natürlich automatisch in den Himmel, ich als Nicht-Lerchen-Kenner. Also Feldlerche, also Heidelerche, weiß ich gar nicht, ob wir die hier haben.
Ich glaube
aber
nicht.
Ich denke immer an die Feldlerche, die ist hier sehr häufig.
Ja,
haben wir schon gesehen. Und dann denke ich natürlich, habe ich im Video automatisch gedacht, wo ist denn die? Ne?
Ja.
Und die war dann wahrscheinlich in einem Baum nebendran. Ne?
Ja, genau. Und die singt aber auch im Flug tatsächlich, aber die singt auch ausnahmsweise mal aus dem Baum heraus, deswegen auch der englische Name, der lateinische Name. Und die Heide, witzigerweise, aber ich will nicht zu weit ausholen, bei mir in Brandenburg heißen viele alte historische Waldgebiete auch Heide.
Ja, hier auch.
Hier auch?
Okay. Hier heißt, wenn du hier die Gemarkungsnamen guckst, alles Heide.
Ah, interessant.
Heide ist ja wirklich eine vorindustriell völlig runtergerockte Landschaft.
Genau.
Also schlimmer ging es gar nicht. Und das ist heute so ein bisschen wie mit den Fachwerkhäusern. Die Leute heute sagen, ach, war aber doch schön. Und früher sind die Leute verhungert, weil sie einfach die Böden so ausgelaugt hatten. Also hier war es Besenginsterheide, viele Ginstersträucher und sowas, aber auch Wacholder, auch Heidekraut, auch Blaubeeren, ne, auch ganz typisch. Das ist ja immer ein Zeichen, Blaubeeren im Wald, da weiß man, das ist ein alter Kulturstandort. Ne, die gibt es hier überhaupt nicht von Natur aus. Da gibt es halt eine andere Artenzusammensetzung und nicht, dass wir uns falsch verstehen. Ich bin absoluter Fan davon, diese Heiderelikte zu schützen, aber eben nicht die künstlich in Wäldern anzulegen. Habe ich gerade aus Schleswig-Holstein wieder gehört, so ein Fall, dass man das da macht, sondern bitte in der Landwirtschaft. Ne? Aber extensiver Tierhaltung, also ihr esst genau wie ich auch kein Fleisch, sowieso nicht. Ne? Also braucht das eigentlich gar nicht. Aber wenn man das macht, ist ja okay, ich will es ja auch keinem verbieten, aber dann gerne extensiv. Und lass doch bitte auch mal so Restwiesen und auch die Streifen stehen. Also hier sehen wir zum Beispiel, das ist ein Flurbereinigungsstreifen. Da seht ihr hier die Bäume gepflanzt, also mit Linden und keine Ahnung was alles. Der geht ungefähr bis dahin, wo der Flock ist. Also es ist breit 10 Meter.
Ja.
Also Flurbereinigung ist ja eine Enteignung. Interessant, ne? Das macht man für Wirtschaft. Große Teile in Deutschland sind schon mal enteignet worden, und zwar nach dem Zweiten Weltkrieg und nicht auf die DDR bezogen, sondern um landwirtschaftliche Flächen zusammenzulegen, damit die mit den Maschinen halt noch größer und schneller fahren können. Kann man ja alles machen. Also man könnte ja auch mal für Naturschutz sowas andenken, das nur mal nebenbei, ne? Das ist ja wirklich 5 vor 12. Was hat man aber dann gemacht? Also man hat hier das alles zusammengelegt und dann sind Flächen übrig geblieben. Frag mich nicht, wie. Also man kriegt ja seine Fläche wieder, nur woanders. Ne? Das ist ja diese landwirtschaftliche Flurbereinigung, wird alles erst in einen Topf geworfen und dann kriegt jeder eine, wenn er da drei einzelne Grundstückchen hatte, ein großes zusammenhängendes irgendwo anders. Und aus irgendeinem Grund bleibt da immer was übrig. Ich mir denke, alles in einen Topf geworfen und teilen muss doch alles aufgehen, geht aber nicht. Und daraus hat man hier so Streifen an den Wegen gemacht, das sieht man aber an vielen Stellen in Deutschland. In dem Fall hier 10 Meter breit. Der ist für Naturschutz. Mhm. Und was macht man hier? Hier
Mulchen. Steht
es ja Mulchen. Da geht doch nicht, das ist ja unordentlich, das ist ja doch alles hier so gestrüpst. Ne?
Mulchen ist das Schlimmste.
Ja, sorry, aber das ist ja wie so ein Morgenstern oder so, Mittelalter. Dong, krieg ich mal eins mit der Keule drauf und tschüss. Ne?
Ja, das ist unglaublich.
Guck mal, das ist ein 10 Meter breiter Streifen mit Bäumen, heimischen Bäumen, das ist schon mal gut. Mhm. Und aber wenn ihr jetzt hier rüber guckt, sieht man keinen Unterschied zu den gemähten Wiesen, weil es ja dasselbe in Grün ist. Ne?
Und wenn man nicht aufpasst, also ich kenne das aus meinem Dorf, aus der Umgebung, da wird auch gemulcht, die Kommune macht das.
Verstehe ich auch nicht.
Und da wächst jetzt auf einmal überall Brennnessel. Ja, oh Wunder. Nährstoffeintrag, das heißt, es bleibt alles liegen und es wächst Brennnessel. Was ist die Folge, dass noch mehr gemäht oder gemulcht wird, weil die Leute sagen, hier wächst ja nur Unkraut. Also das ist so eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Aber Mulchen ist wirklich das Schlimmste. Leute, wenn ihr was mäht, müsst ihr das Zeug abräumen.
Ja, aber, bitte.
Ja.
Das machen sie in der Stadt leider auch, ne?
Ja,
in
geht Köln. Ja auch schneller.
Es also, geht halt schneller. Du musst es nicht dann entsorgen. Ne? Das bleibt ja an Ort und Stelle. Das ist halt, es ist billig. Und die Leute sind halt gewöhnt, dass eine Landschaft aussieht wie im Garten.
Mhm. Ja.
Ja,
und da sind wir auch wieder bei früher war alles besser, da muss man immer aufpassen in dieser Erzählung, aber natürlich früher, die würden sich im Grabe umdrehen, dass wir dieses Heu, nenne ich es jetzt mal, auch hier liegen lassen.
Ja,
ne?
Ja.
Es gab ja eine Verwertung dafür. Aber gut, auch da beißt sich die Katze in den Schwanz, weil wenn wir weniger Fleisch essen, haben wir weniger Tiere. Das ist natürlich ein großes Thema, was wir jetzt hier ansprechen.
Ja,
das
ist aber ein wichtiges Thema.
Also, wenn wir weniger Fleisch essen, haben wir weniger Tiere, dann hätten wir aber, wir sind jetzt gerade hier wirklich in einer großen Wiesenlandschaft, dann hätten wir halt mehr Wald. Ne? Und diese Dürren, die wir aktuell haben, das habe ich in anderen verschiedenen Podcast-Folgen schon mal thematisiert, die hängen ja eins zu eins, das weiß man mittlerweile, damit zusammen, dass die Waldfläche global schrumpft. Ne? Mhm. Und das macht sich jetzt im Grundwasser bemerkbar und alle so, wir haben Dürren, klar, weil sich weniger Wolken bilden, weil wir weniger Wald haben. Ja. Und wir haben, es stehen hier auf Flächen und man sagt, da könnte man auch einen Teil wieder pronaturieren, nennt sich das neuerdings, nicht renaturieren, weil wir können nicht zurück. Mhm. Genau wie du sagst, Antonia, Zugvögel hören auf zu ziehen. Das ist übrigens ein schönes Beispiel, dass die nicht wie ein Computer programmiert sind. So, wir haben das in den Genen, wir müssen in den Süden fliegen.
Ja,
brauchen wir gar nicht, egal, wir fliegen in den Süden. Nein, die sind ja nicht doof.
Na, dass da eine Not ist auch dahinter. Ne? Machen das aus dem Grund.
Mhm. Na, die bleiben ja hier. So, es verändert sich ganz viel. Und da sollte man dringend was tun. Also pronaturieren hieße ja nicht, dass man sofort alles mit Bäumen bepflastert, sondern dass man die Natur machen lässt. Und dazu gehören zum Beispiel auch große Pflanzenfresser wie Wisente. Ja. Also man muss das ja nicht mit Kühen bewalten lassen. Richtig. Hier waren früher Wisente, hier waren früher Elche, auch hier. Ne? Dann denkt man immer, wenn wir Naturschutz machen, dann machen wir das mit Schafen. Wieso? Das ist Landwirtschaft.
Ja, absolut. Und davon profitieren dann auch wieder die Vögel. Ne? Also gerade sowas. Und ich möchte noch einen ganz wichtigen Punkt nennen, weil mir das einfach persönlich auch super wichtig ist. Es gibt ja eben noch andere Gründe, warum wir vielleicht kein Fleisch essen sollten. Weil wir eben auch Milliarden von Tieren auf dieser Welt haben, die für uns die krassesten Qualen durchleiden. Und ich möchte das immer noch mal sagen, weil es eben oftmals nicht angesprochen wird. Aber für mich ist das ein wichtiger Grund, dass wir einfach Menschlichkeit ausüben und sagen, wir wollen so nicht leben. Wir sind darüber hinaus. Wir brauchen das nicht mehr. Wir haben Alternativen. Wir können auch tierisches Protein zu uns nehmen. Wollte ich noch einmal einwerfen. Ja, ist mir sehr wichtig.
Da gibt es übrigens einen schönen Hinweis. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe hier in dem Podcast. Egal, das kann man gar nicht oft genug sagen. Als ich letztens in Paris war auf einer Veranstaltung, da war ein brasilianischer Regenwaldforscher, der sich um diese fliegenden Flüsse, also Wolkenbildung und so kümmert. Der hat das in einem Wort zusammengefasst, wie wir das, was wir dringend brauchen, damit das alles funktioniert: Liebe.
Ja, absolut. Das ist genau so. Gemeint. Es ist Liebe.
Wir haben zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das bei mir mal gelesen habt, wir sind seit über 10 Jahren mit einer Krähe befreundet. Ne? Jeden Morgen kommt ihr uns besuchen. Also kommt auch ganz nah. Die sind ja sehr, sehr scheu durch Bejagung, leider. Ne? Und mittlerweile macht das die ganze Familie, ne? Also auch der Nachwuchs jetzt vom letzten Jahr. Also es ist jetzt das erste Mal, dass die sich auch ein bisschen daran beteiligen. Und das ist einfach schön. Und da ist mir das Ich auch mit dem Eingriff egal. Ne? In Deutschland ist es ja verboten, Wildvögel zu Hause zu halten. Das machen wir ja auch nicht. Aber du kannst sie in rauen Mengen schießen.
Ja.
Das ist das Übelste, was ich mal gesehen habe auf Pellworm. Das liegt ja im Nationalpark Wattenmeer. Aber die Insel selber ist nicht Bestandteil des Nationalparks. Da wird auch Mais angebaut, wo ich immer denke, Leute, ihr lebt vom Tourismus. Mhm. Pellworm hat, das muss man mal sagen, liebe Pellwormer, Pellworm hat keine schönen Strände, ihr liegt ja im Schlick. Ne? Ist halt so, im Wattenmeer ist ja völlig okay. Ihr habt dafür aber ganz viele Vögel. Cool, ich glaube, ihr habt sogar Seeadler. Und da kann man was draus machen. Und was sieht man im Restaurant? Wildgansbratwurst. Man denkt, nee, die Leute kommen zum Beobachten, nicht zum Vögelessen, nicht zum Wildvögelessen. Also da fehlt es manchmal so ein bisschen an Sensibilität, gerade so, man sagt, ihr könnt das doch vermarkten. Es gibt ja, haben wir vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, ja, schöne Studien dazu, wie wichtig Vogelgesang für die Psyche ist. Du hast es da vor deinem schönsten Walderlebnis gesagt, Antonia, das ist bei mir auch, ich freue mich, ich denke immer im Winter, boah, bald geht's los. Ne? Also wenn du kommst morgens raus und es ist ein positiver, also Krach ist ja ein falsches Wort. Es ist einfach laut, es ist vielfältig mittlerweile, was wir machen. Meine Frau und ich, wenn wir morgens aufwachen, das Fenster auf und schalten die Merlin-App ein.
Ja.
Braucht ihr nicht, ne?
Ja.
Diese Bird-App.
Mache ich trotzdem immer einfach, weil es auch schön ist. Weil es schön ist, auch es mal schwarz auf weiß zu sehen. Ich mache sogar manchmal das Fenster auf, stelle die Merlin-App auf die Fensterbank, gehe dann ins Bad, ne, mache meine Morgenroutinen und gehe nach 10 Minuten wieder an die App und gucke, was ich verpasst habe.
Easy.
Aber es ist meistens nichts Überraschendes, aber es ist trotzdem schön. Vor allem für Leute, die sich nicht so gut auskennen wie wir, ist es toll, weil du hast sofort diese Belohnung, dieses Erleben, wow, was hier los ist. Und das ist wirklich toll.
Ja, hier ist wieder. Ja, aber vielleicht, das finde ich auch ein super wichtiges Thema. Und wir haben das auch.
Das hast du gerade für einen Vogel gesehen?
Ich glaube, das war ein Hausrutsch.
Das war ein Hausrutsch.
Das würde ich im Leben nicht erkennen, wahrscheinlich, weil der so komisch fliegt oder was. So
manchmal ist das, ganz gut auszuschließen. Da erkennt man gar nicht, sondern man schließt aus durch die Bewegung, also den Jizz, wie sich ein Vogel bewegt.
Jizz heißt das?
Jizz, ja.
Die Bewegung. Also nochmal als Beispiel, Spechte, finde ich, erkennt man immer ganz gut. Die fliegen immer ein bisschen hoch und dann wieder, lassen wieder gleiten. Ja, aber wirklich im 3-Sekunden-Takt oder 5-Sekunden-Takt so ungefähr. Ne? So Welle.
Das ist ein Jizz. Das ist der Flug-Jizz des Spechts. Kommt aus dem Englischen und ist eben die, ich sag mal, die Bewegung, die Mimik eines Vogels. Eigentlich, dass man könnte sogar schon von einer Silhouette sagen und von der Bewegung des Vogels, das ist.
Und da hast du jetzt den Hausrutsch schon erkannt.
Nein. Ich habe es in diesem Moment ausgeschlossen mit anderen Vögeln und dachte, nee, ist ein Hausrutschschwanz. Und Philipp hat es wahrscheinlich
bestätigt. Aber der Jizz ist eben nicht nur der Flug oder die Bewegung. Da hätte man ja auch im Vogelbuch, steht ja flugwellenförmig, so wie beim Specht, bei den Spechten. Der Jizz, da gehört so ein bisschen auch noch so ein Gefühl dazu. Und das finde ich an diesem Wort so schön, dass wir auch mit einbeziehen, wo sind wir gerade, passt der Lebensraum, passt das Wetter. Das alles ist so ein bisschen...
Wie viele Vögel sind es?
Genau,
ist eine Gruppe,
und das ist so typisch bei Drosseln zum Beispiel. Hat man immer die Familie der Drosseln, hat einen klaren Jizz, die sitzt oft auf der Wiese, trippelt ein paar Schritte und holt sich einen Wurm. Ob das eine Misteldrossel, eine Singdrossel, eine Wacholderdrossel oder eine Amsel ist, sehe ich bei nebligem Wetter von Weitem nie. Aber der Jizz ist immer drosselartig.
Ja.
Ja? Dieses trippel, 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 gucken, Wurm oder auch kein Wurm. Trippel, trippel, trippel oder auch so 20 cm über dem Boden ein Stückchen fliegen. Typisch Drossel. Mhm. So, dann nähere ich mich an und dann sehe ich, die ist braun. Singdrossel oder Misteldrossel oder Amselweibchen. Und so geht's weiter. Das heißt, der Jizz hat so eine da spielt auch Erfahrung mit rein. Also es ist nicht nur das Bewegen, sondern so ein bisschen das ganze Ambiente, würde ich fast sagen.
Wo kann man denn sowas lernen?
Also auch bei uns.
Ja, bei euch, sag mal. Also jetzt zum Beispiel hier in dem Podcast wird es ein bisschen schwierig. Also es war ja schon mal eine sehr schöne Beschreibung. Aus Büchern geht das ja nicht, ne? Also finde ich. Das ist so ähnlich wie früher Vogelstimmen nach CD lernen. Weißt du, ja, du musst du draußen hören. Ah, und dann gehst du die ganzen Erfahrung. Stimmen durch und denkst, was war das jetzt? Wow. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich das angehört habe. Also man muss es eigentlich unter Anleitung machen. Macht ihr sowas? Macht ihr auch Vogelführungen?
Wir machen auch Vogelführungen übrigens bei euch. Mache ich ja jetzt für Köln ein paar. Ja,
das war so der Move.
Ja, da möchte ich doch schon, ein bisschen Werbung für machen. Da freue ich mich sehr, als Dozent in der Waldakademie auch in Köln unterwegs zu sein. Ja. Aber ich muss noch einen ganz wichtigen Punkt nennen, weil zu dem Jizz gehört auch das Stichwort Liebe. Weil du hast es eben angesprochen. Und nur mit Liebe und dieser Zuneigung zu Vögeln hast du durch eine gewisse Zeit, wenn du beobachtest, diese Erfahrungen gesammelt und zu sagen, guck mal, das, weil du liebst ja, also ich kann nur von mir reden, aber ich liebe ja Vögel. Und wenn ich einen Vogel sehe, dann gucke ich mir den ja an, weil ich ihn liebe. Und dann lerne ich ihn auch kennen, wie ein Mensch. Wenn man jemanden kennenlernt, am Anfang vielleicht hat, denkt man, ach, und dann lernt man diesen Menschen immer mehr kennen und immer mehr lieben. Und das ist auch, also Jizz und Liebe gehören für mich auch sehr zusammen. Ja. Weil nur dadurch wirst du dann sehen, ah, und dann gibt es noch den. Und ach, guck mal, das könnte ja auch ein Star sein. Der, so, und diese Liebe haben wir auch eben schon drüber geredet, aber möchte ich auch noch mal ganz, es ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, auch in meinem Leben gab es Zeiten, da haben mir Vögel wirklich sehr geholfen in harten Zeiten und die Natur, der Wald auch, aber Vögel vor allen Dingen. Und da bin ich einfach super dankbar für diese Möglichkeit, sei es in Berlin, in Köln, im Wald, in der Eifel oder wo auch immer ich war, dass da diese Tiere um mich herum waren, die mir so viel Kraft gegeben haben. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt nochmal zu sagen, weil es so positiv und so schön ist und es hat nichts Böses, es ist alles nur Liebe.
Und, ich möchte das unterstreichen, weil ich es eigentlich genauso sehe wie Antonia und hier nicht zu kurz kommen will. Nein, Quatsch, sondern weil die also Emotionen sind so wichtig. Auch, früher haben wir beide auch gedacht, naja, es ist ja nicht wissenschaftlich, wenn man zu viel Emotionen hat. Das war so der Gedanke, den ich oft hatte. Und inzwischen sind wir aber so, naja, es ist aber ohne das geht es nicht. Wir brauchen diese Emotionen und alle Leute da draußen, die ein Futterhäuschen aufstellen und sich freuen, dass das erste Mal ein Kleiber kommt, die freuen sich ja. Und das sind Emotionen und das ist der Anfang von einem Prozess, der vielleicht dann auch zu einem Schutz führt und zu einem Denken, was braucht der Kleiber? Ah, solche Bäume vielleicht dann doch auch ein bisschen ältere Bäume und all so Sachen. Und deswegen sind Emotionen extrem wichtig und wir können nach jetzt über 5 Jahren Podcast sagen, dass Emotionen eigentlich genauso wichtig sind wie die Wissenschaft.
Absolut.
Wir brauchen beides, um irgendwas zu verändern.
Absolut. Absolut.
Seid ihr eigentlich so Art Briefmarkensammler bei Vögeln? Also ich sag mal, seltene Arten triggern ja. Ne? Und so, wow, ich sag mal Schwarzstorch zum Beispiel. Haben wir hier auch, aber sehen wir auch ein paar Mal im Jahr. Aber wenn man den sieht, da freue ich mich mehr drüber, als wenn ich, sag mal, eine Kohlmeise sehe. Was ja eigentlich doof ist, aber da spielt der Seltenheitsfaktor schon eine Rolle. Ist das so ein bisschen so wie Jagen und Sammeln?
Es ist interessant, dass du das sagst, weil es ist ja so, die Ornithologie, wie wir sie über die letzten 200 Jahre so kennengelernt haben, war sehr männlich besetzt.
Ja.
Und natürlich auch in der Wissenschaft. Und es ging dann auch sehr viel darum, sich zu beweisen. Das heißt also, was habe ich alles schon gesehen? Welcher Vogel ist in meiner Sammlung sozusagen? Über welchen Vogel kann ich berichten? Es wurde ganz viel im Ausland gesammelt. Also erforscht, gesammelt. Ja, und ich sehe das ein wenig, muss ich sagen, ist aber auch sehr persönlich, als ein wenig so ein Ringen um, wer hat am meisten Kompetenz, wer ist der beste Ornithologe und so. Für mich schon, ja, muss ich sagen, ein bisschen männlich auch besetzt, sage ich mal so. Und die Frauen, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, die Frauen, die dann in die Ornithologie gingen, waren oftmals auch mit dem Schutz, haben sie sich beschäftigt. Es gibt ja der stille Frühling.
Rachel Carson.
Genau, Rachel Carson ist in unserem Buch auch mit drin. Ganz, ganz wichtige Frau.
Ja.
In den 60er Jahren schon absolute Vorreiterin. hat das gesagt, was heute auch noch zutrifft und viel, viel schlimmer heute noch ist. Und ich finde es einfach bei mir bemerkenswert, ich komme aus dem Schutz, also ich komme aus dem Artenschutz, aus dem Naturschutz, ich komme nicht aus der Ornithologie in dem Sinne. Und für mich, ich muss es wirklich sagen, na klar, ich freue mich, wenn ich eine Schwanzmeise mal sehe,
ja.
Weil die sehe ich nicht so häufig. Aber das eigentliche Glück des Vogelbeobachtens für mich liegt nicht in den Arten.
Ja.
Es liegt bei mir im einfach nur, dass wir umgeben sind von wilden Tieren. Also mit wild meine ich, das sind eben keine Tiere, das sind keine Haustiere, sondern das sind einfach Tiere, die uns umgeben. Und dieser Schatz, auch in der Stadt, ich lebe ja in einer Stadt, diesen Schatz um mich zu haben, das ist für mich eigentlich schon genug. Ich brauche ja. da gar nicht die besondere Art. Das heißt aber auch nicht, dass ich mich nicht freue, ein Pirol zu hören. Also das finde ich natürlich auch ganz schön. Ne? Aber es ist nicht der Grund und es ist auch nicht das Glückserlebnis. Ja. Ja. Ne?
Und bei mir ist das eigentlich sehr ähnlich. Ich bin zwar, seit ich ein Kleinkind bin, angefixt von Vögeln und auch von den Arten. Und ich konnte sie alle auswendig aufsagen. Ich konnte die Gesänge als Kind schon...
Echt? Wow. Also mir ist das erst vor ein paar Jahren durch die Apps gelungen.
Ja, ich sollte zu Wetten das. Und dann wurden die Kinderwetten verboten. Und dann hatte sich das erübrigt. Ah. Aber nee, das ist jetzt so weit. Aber trotzdem interessant. Und das heißt, die Arten haben schon eine Rolle gespielt für mich.
Ja.
Aber heute ist es auch so, dass ich gucke mir das Ökosystem an oder ich gucke mir die Landschaft an und denke mir, das möchte ich bewahren. Ich möchte... Doch wenn bei mir im Garten in Brandenburg singt der Pirol und der Wiedehopf brütet, und das ist natürlich wunderbar, das
ja.
ist toll, dass das überhaupt geht an demselben Standort, aber gehe ich 200 Meter weiter, sind die Felder gelb von Glyphosat. Ja. Und was bringt mir dann, das ist ja wie im Zoo, was bringt mir dieser eine Wiedehopf oder dieser Pirol, nur weil ich eine Streuobstwiese habe, ist natürlich toll, aber das bin ja dann nur ich. Ich freue mich über die Arten, um Gottes Willen, ich liebe das. Ich liebe den Wiedehopf, wenn er zurückkommt und Puh-Puh-Puh macht. Aber es geht eigentlich um das große Ganze bei mir. Und es schmerzt mich zu sehen, ja, wie wir eigentlich immer so reliktartig denken. Und denken, hier ist eine kleine Insel, hier sind noch 5 Kiebitze, die müssen wir schützen und so weiter. Das ist eigentlich der falsche Ansatz. Aber ich würde mir wünschen, dass dieses Sammeln, du hast eben von Sammeln und Jagen und Sammeln gesprochen, das sind eben viele Menschen, die das machen. Ist auch okay, das ist vielleicht auch wie ein Spiel. Ich meine, andere gehen raus und spielen Pokémon Go. Du kannst das mit Vögeln machen, du kannst das auch mit der Botanik machen. Dass wir das nutzen, fände ich gut, weil irgendwann gibt es nichts mehr zu sammeln. Und ich möchte das nicht schlecht darstellen, dass Menschen es toll finden, seltene Arten zu sehen. Ich würde mir aber wünschen, dass diese Menschen auch überlegen, was braucht diese seltene Art und wie könnten wir es vielleicht schaffen, dass hier noch 2, 3 seltene Arten mehr sind. So, das heißt, das fehlt mir manchmal. Auch in Social Media, wie die Leute ihre Fotos posten und dann auf Likes aus sind. Und natürlich kriegt ein Schwarzstorch, den hast du gerade genannt, sehr störungsanfällig. Ich hoffe, ich sehe keine Fotos irgendwo. Aber kriegt mehr Likes als die Kohlmeise. Aber mir fehlt ganz oft, dass darunter irgendwie mal geschrieben wird, hey, übrigens, die Art braucht das, das, das und du kannst dazu beitragen, indem du das, das, das. Das findet nicht statt. Und das würde ich mir wünschen, dass das ein bisschen sich verändert.
Übrigens, apropos störungsanfällig, also wir haben ja hier in der Waldakademie bei ganz vielen Sachen, Tobias macht ja die ganze Design-Layout und so weiter, den Schwarzstorch bei ganz vielen Sachen drauf und hat neulich mal, ich weiß gar nicht, ob das eine Waldführerin war, die wir ausbilden, sagte, ja, also ich habe schon gedacht, das ist jetzt echt ein bisschen drüber, ne? Überall den Schwarzstorch, so präsent ist er hier ja nun wirklich nicht. Und dann ist sie hier in den Nachbarort Hümmel gefahren und was haben wir da vorne?
Milan.
Rot-Milan,
ja.
Rot-Milan. Ja. Auch ein schöner Kulturfolger, ne? Der mag ja auch keinen Wald. Fällt immer übrigens, finde ich immer schön hinter den Treckern hinterher, wenn die flügen oder mähen. Ja.
Fehlt aber nichts mehr.
Irgendwelche toten Tiere rauszufischen. Auf jeden Fall Schwarzstorch, genau. Hier durch den Nachbarort und darf das haben. Die Leute haben echt einen komischen Sinn für Deko, weil auf der Straßenlaterne so ein komischer Dekovogel war. Ne? Und dann haben sie angehalten und gesehen, ups, das ist ein Schwarzstorch. Man kann sogar sehen, dass der beringt war.
Ach, krass.
Also, aber auch bei uns im Garten sind schon mal 3 Stück gelandet im Baum.
Wow.
Aber du hast natürlich recht, in Bezug auf die Brut sind die halt irre störanfällig. Ja. Ne? Also ansonsten, davor und danach sind die hier eigentlich gar nicht so scheu.
Okay, interessant. Oder haben Sie Not und suchen die letzten Fische, die Sie im Wald nicht mehr finden?
Also die Bäche hier, wir haben, also da sind wir hier Gott sei Dank noch ein bisschen besser ausgestattet. Also Marc Bendicke, mit dem hatte ich auch mal gesprochen, sagte, ja, es gibt also zwei Gegenden in Deutschland, die noch halbwegs okay sind in Bezug auf Insekten. Das war irgendwas in Bayern, Bayerischen Wald, ich weiß aber gar nicht mehr wo. Und hier in der Eifel. Okay. Also hier speziell in der Eifel. Toll. Also nicht überall, aber hier.
Interessant.
Ja, weil du hier bist. Ja, doch. Also du hast auf jeden Fall dann Einfluss. Da bin ich mir sicher.
Das ist auch insgesamt halt dünn besiedelt. Wir haben übrigens auch eine sehr saubere Luft. Ja,
Rotschwanz. Wollen wir mal den Hausrotschwanz aufnehmen für die Hörerinnen und Hörer, wenn er jetzt noch mal singt? Ich sehe ihn da sitzen. Der ist der Vogel des Jahres.
Ja, das sehe ich noch.
Ja. Da fliegt der Eichel hier ja noch.
Da ist er doch ein bisschen schüchtern.
Hier ruft die Goldammer. So.
Ah, oh, das war aber
das
perfekt.
Das war perfekt.
Perfekt.
Und für alle, die Haus- und Gartenrotschwanz nicht unterscheiden können, der Hausrotschwanz hat dieses Knistern
das
im Gesang.
Das ist so süß. Ja.
Und wenn man da wieder eine Eselsbrücke braucht, wir wollen ja hier, wir haben auch eine Servicefunktion hier heute, wenn man dieses Knistern sich vergegenwärtigt, das klingt wie früher im Radio, wenn man den Sender gesucht hat. Die Jüngeren wissen nicht, was ich meine.
Stimmt.
Und das Radio steht im Haus. Also merkt ihr euch, Hausrotschwanz wie Radio. Das ist die Eselsbrücke. Und er ist häufiger als der Gartenrotschwanz natürlich auch. Da war das Radio wieder.
Ja, und auch hier
vielleicht kriegen wir ihn noch mal. Warte, er sitzt jetzt auf so einem landwirtschaftlichen Anhänger. Kommen Sie noch mal. Dankeschön.
Oh Gott, ist das süß. Aber hier sieht man auch, wenn wir uns umgucken, ist das perfekte Gebiet für den. Das liebt er. Ne? Ja. So eine Weide mit Pferden, die da draufstehen. Dann kann er so ein bisschen rumfliegen. Das ist genau sein Gebiet hier. Das ist wirklich schön.
Das stimmt. Der auch wirklich, er mag auch Fliegen und Fluginsekten gerne. Und die Vögel wissen natürlich, da wo ein paar Pferde stehen, ist viel zu holen. Das hat man gerade auch gemerkt. Die Goldammer war da. Ich kenne das auch aus meinem Zuhause, da wo ein bisschen Vieh ist, seien es Pferde.
Da tummeln sich.
Da tummeln sich die Vögelchen und das ist ja auf jeden Fall immer interessant zu beobachten.
Ja, da haben wir vielleicht noch einen Punkt, der mich auch mal interessiert, auch kontrovers diskutiert, Nistkästen. Also im Wald finde ich Nistkästen immer völlig drüber. Da weiß man immer, das sind Kahlschlagbetriebe. Ne? Denn im Wald braucht man keine Nistkästen, da braucht man alte Bäume mit Höhlen. Also es ist wirklich der Klassiker. Da sind alle am Weg durchnummeriert und werden natürlich einmal im Jahr mit Schulkindern und der Presse sauber gemacht. Ne? Das ist meines Erachtens der Hauptgrund für Nistkästen im Wald. Aber im Garten, also wir haben auch welche, da taucht ja immer die Frage auf, sauber machen oder nicht. Ich bin Fraktion, lass die Vögel das machen. Ich habe keine Ahnung, wer da sonst noch drin übernachtet oder Siebenschläfer bis, weiß ich nicht, im Mai zum Beispiel sogar da drin pennt. Aber gibt es auch viele, die sagen, nee, wegen Parasiten alles raus. So, welche Fraktion seid ihr oder seid ihr überhaupt eine Fraktion in der Hinsicht?
Ja, also ich habe in Köln sehr viele Nistkästen aufgehangen, eher im Privaten, also bei uns so und auch bei Freunden, die weitergegeben. Ich bin eher deine Fraktion. Man mich fragt, sage ich eigentlich, lass es doch. Ich weiß nicht, Philipp, was sagst du denn?
Ich, ehrlich gesagt, habe ich allein in diesem Jahr wahrscheinlich schon wieder 100 Nistkästen aufgehängt.
Du bist ja absolut.
Und bin wirklich absoluter. Ja. Also ich manchmal denke, es ist eine Sucht. Es gibt ein ganzes Kapitel in unserem neuen Buch über das Thema Nistkästen. Übrigens im Siedlungsbereich. Ne? Also das, ich habe tatsächlich ganze Dörfer ausgestattet mit Nistkästen. Das funktioniert super. Die Leute freuen sich, so ähnlich wie das Füttern. Es ist ein
Es ist eine Freude. Ne?
Und dann kommen da Babymeisen raus.
Ja, genau.
So, deswegen ist es für mich ein erster Schritt. Und ich bin großer Nistkasten-Fan. Aber ich mache sie auch nicht alle sauber, weil ich dann ein ganzes Jahr mit Säubern beschäftigt wäre. Das ist also ein bisschen pragmatisch gedacht. Und gleichzeitig denke ich mir manchmal auch, die Urform des Nistkastens, also eine alte Baumhöhle, macht ja auch keiner sauber.
Richtig, genau meine Argumentation.
Die hat oft ein anderes Mikroklima, ist richtig, aber einen Holznistkasten kommt einer Baumhöhle schon recht nah. Ja. Und ein Vogel, der in eine von Milben zerfressene Nisthöhle geht, der ist dann eben vielleicht auch ein bisschen doof und muss sich einen anderen Ort suchen. Also ich glaube, das kann man vernachlässigen. Also lieber Nistkästen aufhängen und nicht sauber machen, als gar nichts tun.
Genau. Und ich will noch eine Sache sagen, weil wir laufen hier gerade an einem sanierten Gebäude entlang und ich habe hier Spatzen gesehen. In Köln gibt es ja wenige und da wir über Nistkästen reden, das sind ja Gebäudebrüter, ich finde es auch in Siedlungsgebieten absolut notwendig, dass wir da Alternativen schaffen, weil diese Vögel, die über Jahrhunderte bei uns leben, Mauersegler auch, aber auch andere Tiere, ne? Die brauchen da Unterstützung. Wir sind einfach sehr schnell. Wir entwickeln uns sehr schnell. Wir verändern Dinge sehr, sehr schnell. Ja. Die Vögel kommen da nicht mit. Und es gibt einen Grund, warum es keine Spatzen in Köln mehr gibt oder wenige. Das liegt unter anderem daran, wir brauchen einfach da Nistkästen, um ihnen eine Alternative zu bieten.
Ja,
ne?
Ja. Genau. Und das kann man auch aufs Land beziehen. Wir denken immer nur an die Meisen, aber man kann auch von Turmfalken, die kann man unterstützen durch einen sicheren Brutplatz, also Nistkasten, weil wir haben zwar Türme in der Landschaft, aber die Kirchen wollen das manchmal nicht und so weiter. Also da muss man manchmal verhandeln, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, auch andere Arten. Ganz
Stare.
Toll,
Stare. Ja, wir reden über Stare in dem Buch. Genau. Ne?
Der Starenkasten ist ja mittlerweile ein Synonym, ne?
für die
Blitzer.
Ja, ja.
Genau. Weil die eigentlich, also wirklich manche zumindest entfernt noch daran erinnern, an die Nistkästen für Stare. Und, aber Nistkästen für Stare, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wann ich die das letzte Mal gesehen habe.
Naja, kannst du ja fürs nächste Frühjahr nachsorgen und bei euch ein paar aufhängen.
Nee, brauchen wir nicht, weil wir haben ja 80 alte Bäume auf unserem Grundstück. Direkt vor meinem Büro
steht
eine alte Birke.
Ja.
Und hat also wirklich die Größe, die ich überhaupt jemals gesehen habe.
Schön.
Steht bei uns, mir direkt vor der Nase. Und da ist eine Baumhöhle drin. Und da haben schon mal Stare gebrütet. Das war sogar so, dass da meine Elster Küken rausgezogen hat.
Ach, wow.
Ich renne natürlich raus. Es ist auch Natur, ne?
Ja, gute Vögel, ja, schlechte Vögel.
Absolut. Das ist ja nicht, das ist, da ist man so ein Zwiespalt, aber das kann man, da sind wieder
so die Emotionen, ist es normal.
Nicht
ja.
Mit Ansehen. Ich renne ja. Also raus. Elster fliegt weg, ich hole eine Leiter und habe die wieder oben reingesetzt. Also die Stare könnten bei uns brüten. Wenn sie es denn wollen, und also waren dieses Jahr auch schon sehr gesprächig, aber ob sie das machen,
ja.
Weiß ich nicht. Aber ich habe schon noch ein paar Nistkästen noch aufgehängt, aber da gehen halt ja Kleiber, Meisen oder auch Hornissen rein. Ne?
Aber ich finde das einen ganz wichtigen, Philipp, ganz wichtigen Punkt, den du gerade genannt hast. Gäbe es noch alte Bäume auf unseren, in unseren Gärten, auch im Wald, jetzt im Stadtwald in Köln, wo ja auch alles abgeholzt wird, wenn es ein bisschen... Oder nicht, man sagt, es muss gesichert werden für die Passanten. Ne?
Brauche es aber gar nicht.
Ja, genau. Und das ist jedes Mal, ich habe mich mit der Stadt Köln öfter unterhalten, wirklich oft, seit Jahren, Jahrzehnten. Es wird immer diese Ausrede genutzt. Ja, wir müssten das machen.
Das ist übrigens ein schöner Hinweis. Kann man immer nachfragen, könnt ihr mir mal sagen, wo das steht?
Ja, gut zu wissen.
Ja, und eben, es gibt dazu drei höchstrichterliche Urteile. Also bei öffentlichen Straßen und Bebauung, ja. Da muss gesichert werden, aber nicht entlang von Wegen, also von Waldwegen und so. Da ist es definitiv nicht
gut zu wissen.
Erforderlich. Selbst an Premium-Wanderwegen, das ist das dritte Urteil aus dem letzten Jahr zu dem Thema, immer wieder geurteilt, nein, braucht man im Wald nicht.
Wie gut zu wissen, weil wirklich, das ist ein Totschlagargument, weil ich nicht mehr weiß, was ich dann sagen soll.
Ja, aber da muss man sagen, wo ist die Rechtsgrundlage dafür?
Ist kein richtiger Vogel hier.
Nein, das ist kein richtiger Vogel. Wir gehen gerade an einem
Dorf. Oh Gott.
Also, ich habe
die Brille nicht auf.
Und da hat jemand einen Plastikreiher hier umgesetzt.
Ja, also mir ist auch nicht so. Danke,
ein Reiher doch nicht.
Das nehmen wir mal mit.
Aber also, super, danke für den Tipp, werde ich auf jeden Fall mir merken. Und das wollte ich nur noch mal an alle Zuhörenden, das sagst du wahrscheinlich auch ganz oft, lass doch einfach mal die Bäume stehen und die Hecken ein bisschen wachsen. Und lass doch mal einfach den Rasen mal ein bisschen. Bitte, bitte.
Ja.
Es ist doch so viel schöner auch und bunter.
Und das geht übrigens auch im eigenen Garten, wenn man
richtig.
Einen hat.
Ja, da rede ich. Also
genau,
Haupt,
nein, weil Peter gerade natürlich von,
von der Stadt. Ja.
Aber ich habe zum Beispiel bei mir eine alte Birke, die hat die trockenen Sommer nicht überlebt. Die war aber auch 80, schätze ich mal. Also so alt wird ein glaube ich nicht. Das weißt du besser als ich.
Ja, die könnten schon so 150, könnten die schon werden.
Genau, aber die trockenen Brandenburger Sommer haben ihr den gar ausgemacht. Und das war aber eine 80-jährige Birke, ist ja schon ordentlich. Und die steht da heute noch als Überbleibsel. Und ich habe so gut wie alle Spechtarten, die sich ins Siedlungsgebiet trauen, dort. Und ich meine, wer möchte das nicht? Also wir können Meisenknödel aufhängen, so viel wir wollen. Das Geilste ist doch, wenn die Vögel einfach kommen, weil sie dort das finden, was sie
Was sie ihr Leben
brauchen.
Genau. Da haben.
Hier baut ein Spatz ein Nest. Der hat gerade hier richtig schön
genau.
Ganz klassisch in der Feldsteinmauer von diesem wunderschönen Fachwerkhaus.
Das ist übrigens ein altes Forsthaus von 1920. Das ist dann als Gemeindehaus immer mal umgebaut worden. Und hier seht ihr übrigens was ganz anderes. Das ist ja unser Bürogebäude hier, von dem wir jetzt wieder angekommen sind.
Ja.
Das ist von 2019 und hat uns der die Bauaufsicht gemacht hat, gesagt, wollt ihr da nicht irgendwelche so Krallen drauf machen oder so, dass da keine Vögel brüten? Ah, ne?
Ja. Falsche Adresse hier.
Genau, falsche Adresse. Man sieht das. Also da oben haben Eltern gebrütet.
Ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Und da hat jetzt, aber dem ist es glaube ich doch ein bisschen zu turbulent, der Turmfalke schon ein paar Mal geguckt. Also das ist, glaube ich, ein bisschen doch zu viel Trubel hier. Aber er hat es mal 2-3 Wochen probiert.
Ich kenne das, dass Turmfalken an diesen Stellen schlafen. Ja. Außerhalb der Brutzeit haben die...
Ach, vielleicht wollte er auch nur schlafen.
Haben die Schlafplätze auch aus... Ich kenne das aus anderen Dörfern. Und Turmfalken bauen kein Nest. Das heißt, die haben ursprünglich mal auf Felsvorsprüngen und so weiter ihre Eier gelegt. Und da sind diese Balken, wir stehen hier gerade vor einem Haus und gucken uns Balken an, die sind ihm zu glatt. Ne? Da würde der die Eier so nicht drauflegen. Aber was passiert? Oben, die Taube hat da irgendwann mal was hingelegt. Es kann also sein, dass er das als Grundlage nimmt. Also, das heißt, der Turmfalke nutzt auch gerne vorhandene Nester. Bei mir hat er im alten Elsternnest gebrütet. Das heißt, kann durchaus sein, dass er das da mal versucht. Ihr könnt hier aber auch großartig, wie schon erwähnt, einen Turmfalkenkasten anbringen. Und eigentlich ist ihm das nicht zu turbulent, glaube ich, weil er auch ein Kulturfolger ist.
Also die sitzen hier auch überall hier mal auf den Dächern rum und paaren sich. Und okay, das ist schon mal eine Anregung. Ich meine, was man dann natürlich sieht, das, wir machen das natürlich dann teilweise auch wieder weg, kacken dann alles voll, ne? Ja. Das ist so. Und dann kommt schon ordentlich was runter, gerade bei größeren Vögeln. Das kann man dann halt tolerieren. Ne?
Da also, liegt sogar Gewöll. Auch aus, also der Turmfalke spuckt aus. Das heißt, man könnte es jetzt untersuchen, was er so hier am häufigsten frisst. Und er gibt uns dann sozusagen Auskunft, was hier an Kleinsäugern noch so lebt.
Also hier das Gewölle nicht mehr übrigens auf unser Wallbox für die Autos, die wir gar nicht mehr brauchen, weil wir mittlerweile hier Ladestationen haben.
Vogelbeobachtung ist nicht immer nur in den Himmel gucken, auch ab und zu auf den Boden.
Ja, und nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass auch moderne Häuser schon eine Zuflucht bieten können, wenn man nicht, also das war tatsächlich der Rat, macht doch so Krallen oben drauf, ne, dass sich da keine Vögel draufsetzen, wo sie sagen, na, wieso? Die machen ja nichts kaputt, die machen schon ein paar Sachen dreckig. Ja, das stimmt. So ein Haus soll man ja eh alle 10 Jahre mal streichen oder so. Und das passt ja nicht zu einer Waldakademie, wenn du sagst, wir vertreiben hier Vögel.
Nein,
absolut. Also dieses Bike.
Und es ist doch auch schön zusammenzuleben. Ja, das ist doch viel schöner.
Nee, wir freuen uns. Also er ist auch runtergefallen hier. Also ein Küken ist hier rausgefallen. Mhm. Und dann hat ein Teammitglied hier vorne einen Kasten gebaut, weil wir kriegen das ja oben nicht mehr rein. Ne? Und die Eltern standen, waren da hinten, das hüpfte hier unten rum, einen kleinen Kasten gebaut, auch von der Sonne abgeschirmt und dann ist es da weitergefüttert worden. Und weil die Eltern nicht so oft gekommen sind, haben wir Würmer besorgt und den hier aufgezogen.
Ah ja,
schön.
Super.
Und weil du sagst, dass wir ja, dass die Vögel alles voll kacken und sozusagen ein bisschen Dreck machen, das stimmt, aber wir sollten mal den Spieß umdrehen und überlegen, wie wir die Welt, ich sag jetzt mal salopp, vollkacken. So, und auch das seit vielen Jahren und Jahrzehnten. Weil wir werden immer mehr und das, was wir machen als Menschen, wird ja auch immer mehr. Das heißt, wir waren früher vielleicht schon viele Menschen, aber wir sind nicht 3-mal im Jahr in Urlaub gefahren und haben 5 Autos gehabt, also ne, zugespitzt gesagt. Das heißt, wir nehmen ja immer mehr Platz ein und kacken die Welt auch voll. Und da finde ich, es ist schon irgendwie ist schon auch mal drin, dass man mal was ein bisschen Kacke wegmacht. Und das versuche ich den Leuten immer zu sagen. Ich habe an meinem Haus in Brandenburg 35 Mehlschwalbennester und ich bin der Letzte, der diese Massen hat. Und ich kann euch sagen, liebe Freunde, eine Scheißerei. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Aber die alten Leute aus dem Dorf kommen und sagen, das ist ja wie früher, ist das schön, ist das schön. So. Und ich mache extra immer das Tor auf, damit die das sehen, damit die sehen, was da für ein Leben ist.
Und was das geben, ja.
So, absolut. Das Absurde ist aber, dann gibt es die gleichen Leute, die sagen, ist das schön, die dann eine Woche später kommen und sagen, bei mir versucht eine Rauchschwalbe ein Nest zu bauen, direkt über dem Auto. Das habe ich weggemacht. Und ich sage, wie versteht ihr, also ich finde den Zusammenhang, ich verstehe das nicht. Die Leute finden es schön, freuen sich und gleichzeitig sagen sie, aber bitte nicht bei mir über dem Auto.
Ja.
Und da weiß ich manchmal nicht weiter, was uns da als Menschheit verloren gegangen ist. Ich weiß es nicht.
Ja, die Freude, die Liebe zu den Tieren. Ja. Und man sieht es ja, für mich ist das, die Politik immer ein schönes Spiegelbild. Also wir müssen uns ja erstmal alle selber lieben. Also auch individuell selber lieben, dann bitte auch Mitmenschen lieben und dann klappt es auch mit der Tierliebe. Ne? Also das, ne, wir sehen die große Weltpolitik, die werden wir jetzt hier und heute nicht ändern, aber das sind ja Zusammenhänge, die ganz klar was miteinander zu tun haben. Und deswegen ist es schön, wir kommen jetzt zum Ende, dass ihr heute hier wart. Und noch, man kann euch ja erleben bei der Führung in Köln. Man kann,
am 19. April ist die erste.
Man kann dann natürlich in eurem Buch Unter Staren nachlesen. Man kann euren Podcast Gut zu Vögeln hören. Man kann eure Instagram-Seite anschauen. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Und es ist schön, dass es Menschen gibt wie euch. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und gerade das Thema Vögel ist, glaube ich, in Bezug auf Naturliebe ein gutes
Absolut.
Einstiegsthema.
Absolut.
Ne? Weil noch gibt es sie zum Glück überall.
Absolut.
Ne?
Mhm.
Wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und wenn man da mal so ein bisschen Blut geleckt hat, dann kann man da eigentlich nicht mehr weg davon.
Ja. Ne? Ja. Also, vielen Dank. Ja.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung und wir freuen uns. Und vielleicht noch mal ein kleines bisschen Selbstwerbung. Heute ist ja... Oder geht unser Buch Unter Staren auf den Markt, die Entdeckung einer unterschätzten Art. Und da stehen übrigens sehr viele Themen, die wir heute behandelt haben, drin. Es ist tatsächlich so. Deswegen, das wollte ich noch einmal kurz sagen. Und ich danke dir auch, dass wir hier sein durften.
Danke. Vielen Dank.
Danke auch.
Also.
Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal. Also ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal wieder mit einer Folge Wald aktuell. Tschüss.
Tschüss, danke. Tschüss.
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.